Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Im Studio des Berliner Funkhauses ist jetzt Oleksiy Makeyev zu Gast. Er ist der Botschafter der Ukraine in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Botschafter. Wir zeichnen das Gespräch am Donnerstag auf. Am Mikrofon ist Sabine Adler. Vor genau anderthalb Jahren fielen Russlands Truppen in der Ukraine ein. Wie hat sich Ihr Land, wie haben Sie sich verändert in dieser Zeit?
Ich glaube, dass das Land ist ganz anders. Die Menschen haben sowas gezeigt, dass ich als ukrainischer Botschafter ein sehr stolzer Botschafter bin. Stolz für meine Landsleute, für Soldaten und Soldaten. Und wie heute am 24. August unser Präsident gesagt hat, ich fühle mich dankbar gegenüber unseren Soldaten und Soldaten, aber auch den Vätern und Müttern von unseren Soldaten, Frauen, die auf die Soldaten warten. Dieser Krieg hat keine einzige Person unbetroffen gelassen in der Ukraine. Und ja, Sie wissen es selber, keiner hat's getraut.
Hat der Ukraine das zugetraut, diesen harten Widerstand zu leisten?
Ja.
Ich würde gerne mit der Nachricht des Tages an diesem Donnerstag, dem 24. zu sprechen kommen, nämlich eine Person, die mutmaßlich, maßgeblich zu den schweren Verbrechen gegen die ukrainische Bevölkerung beigetragen hat, nämlich Jewgeni Prigoschin, ist angeblich mit einem Privatjet abgestürzt, mit ihm zusammen mindestens zwei seiner Vertrauten, aber weitere sieben Personen. Glauben Sie, dass er tatsächlich umgekommen ist?
Wissen Sie, um nicht zu spekulieren, müsste man all die Fakten genau wissen. Und wir sind schon daran gewöhnt, dass was auch immer aus Russland mitgeteilt wird, muss man fünfmal prüfen und nicht glauben. Wir haben auch gesehen, dass in den letzten Monaten Russland intern sehr geschwächt wurde. Die ersten Aufstände damals von Prigozhin und Wagner, die heutigen Tumulte in Moskau und rund um Putin zeigen, dass eigentlich Russland geschwächt ist. Und
was meinen Sie mit Tumulten in Moskau?
Also alles, was da passiert, man sieht, dass Putin auch gedrängt wird von der internen Situation, dass er immer noch versucht und die ganze Clique immer noch versuchen, ein Bild zu schaffen, als ob es nichts Schlimmes passiert und dass Putin und Russland isoliert bleiben. Schauen Sie auf die BRICS-Summit, wo er natürlich nicht erschienen ist. Das alles zeigt, dass Russland als Land nicht besonders gut ist.
Sortieren wir das vielleicht noch mal ein bisschen. Nehmen wir erstmal Prigozhin. Erwarten Sie, dass mit dem mutmaßlichen Tod von Prigozhin jetzt weniger Verbrechen in der Ukraine geschehen?
Eine einzelne Person macht Kriegsverbrechen.
Naja, er ist ja schon sehr charismatisch gewesen und konnte schon seine Wagner-Truppe sehr einschwören auf seine Ziele.
Sie, ein ist weniger, aber eigentlich, wir haben schon heute ungefähr 100.000 Fälle in Untersuchung von Kriegsverbrechen. Zusammen mit unseren internationalen Partnern, unserer Generalstaatsanwaltschaft untersucht, über 100.000 Kriegsverbrechen in der Ukraine. Da können Sie sich vorstellen, wie viele am Tag von solchen Kriegsverbrechen begangen werden. Und Kriegsverbrechen ist etwas sehr Personifiziertes. Ein weniger oder Dutzend weniger, aber leider kämpft die russische Maschine mit russischen Soldaten, russischen Staatsbürgern auf unserem Territorium und begeht Kriegsverbrechen.
Sie sprachen von Tumulten in Moskau und von dem Kampf der Clique um Putin herum, die Macht zu erhalten, auch die Kampfbereitschaft weiterzuerhalten. Jetzt hat Putin zu einer Umgruppierung gegriffen, nämlich die Nationalgarde ganz stark aufzurüsten. Ist das sozusagen eine zweite russische Armee, die sich im Zweifel auch gegen die Ukraine wenden könnte?
Dazu habe ich wenig Big Data sozusagen, aber was ich ganz genau weiß, dass unsere Armee und Stabschefs, die schauen sehr aufmerksam auf die Situation, nicht nur der Kampflinie entlang, sondern auch in benachbarten Gebieten, in Belarus und in Russland. Und das wird alles mit einkalkuliert in unsere Taktik und natürlich mit unseren Verbündeten kommuniziert.
Der Botschafter der Ukraine ist heute im Studio des Deutschlandfunks in Berlin. Es ist der Jahrestag oder der anderthalbte, muss man eigentlich sagen, Jahrestag des Kriegsbeginns, der uns zu diesem Gespräch, zu diesem Interview der Woche zusammenführt. Herr Botschafter, es gab ja die Hoffnung vor anderthalb Jahren, dass diese Invasion so schnell zu Ende ist, wie sie begonnen hat. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Wir sind jetzt anderthalb Jahre später. Dann gab es die Hoffnung, dass die von Russland besetzten Gebiete schnell befreit werden. Immer noch sind 20%, ein Fünftel des ukrainischen Gebietes besetzt. Und es gab die Hoffnung, dass die ukrainische Armee das so schnell und eindrucksvoll schafft, wie das im vorigen Herbst bei Kharkiv geschehen ist. Was ist jetzt so schwierig an dieser Gegenoffensive? Woran liegt das?
Russland hatte Zeit, um sich einzubarrikadieren. Man hat sehr lange gebraucht, um die ukrainischen Brigaden des Angriffes zu vorbereiten und auszustatten. Weil diese Brigaden sind voll mit westlichen Waffen und Munition ausgestattet. Sie wissen selber, wie lange es gedauert hat mit Panzerdebatten und Schützenpanzerdebatten. Flugabwehrsysteme leider auch nicht genug, obwohl jetzt Deutschland liefert, es ist geplant, aber Sie können sich vorstellen, erst 2 Iris-T-Systeme in der Ukraine und ein Patriot-System aus Deutschland, aber das würde reichen, um eine Stadt zu schützen und nicht alle. Geschweige davon, dass die Jungs an der Frontlinie brauchen, auch diese Flugabwehrsysteme. Also an einigen Stellen ist die Breite von Minenfeldern über 20 Kilometer. Und da sind solche Minenfelder, die du nicht überspringen kannst. Wir haben leider keine Lufthoheit. Deswegen ist die Lieferung von F-16 Jets so wichtig und Zusagen aus Dänemark und Niederlanden. Aber diese 20 Kilometer Minenfelder muss man entminen. Und nicht nur mit dem schweren Gerät, wir haben solche Lieferungen auch aus Deutschland, aber unter ständigem Beschuss, unter ständigem Artilleriebeschuss geht es eigentlich so, dass die Soldaten kriechend weiter 100 Meter am Tag vielleicht schaffen, um zu entminen, damit Großgeräte und Panzer und Schützenpanzer vorrücken können, unter ständigem Beschuss.
Lassen Sie mich das kurz noch einfügen. Jetzt gibt es von den Niederlanden eine Zusage, dass solche Sprengmechanismen für Minen geliefert werden sollen, nämlich 1000 Stück. Auch Deutschland, die Bundesaußenministerin, hat solche Hilfe zugesagt bei der Minenräumung. Man hat den Eindruck, das kommt irgendwie wieder alles so spät.
Das ist der Krieg. Ich kann immer wieder diese Geschichte erzählen. Man hat ziemlich früh, noch im Sommer letzten Jahres, die Gepard-Flakpanzer geliefert. Und damals haben wir in den ersten Tagen und Wochen das in Kämpfen an der Frontlinie benutzt. Und erst später haben wir festgestellt, es gibt nichts Besseres gegen die Drohnen. Und da hat man jetzt diese Flakpanzer für den Schutz von Energieinfrastruktur, von Häfen, von Städten benutzt.
Heißt und aber, sie fehlen an der Front. Also die Decke ist überall zu kurz.
Wenn ich gefragt werde, na, Sie haben doch 18 Leopardpanzer bekommen, da sage ich, okay, wenn Sie so ein Generalstabschef sind, platzieren Sie diese 18 Leopardpanzer entlang der 3800 Kilometer langen Linie.
Aber Kiew, das erinnert mich jetzt wirklich sehr daran, was Ihr Chef, Ihr Außenminister Kuleba gesagt hat, und zwar auf die Kritik hin, dass diese Gegenoffensive zu lang dauert und es jetzt viele, viele Menschen gibt im Westen, auch unter anderem in den Vereinigten Staaten, die sagen, die Ukrainer, die machen das nicht richtig. Er hat den Vorschlag gemacht, dann mögen solche Leute sich doch der Fremdenlegion anschließen und da selber mitkämpfen. Was sagen Sie auf solche Vorwürfe?
Das ist kein Computerspiel, wo du einfach klickst und dann geht eine Einheit, kämpft und dann schaust du auf dem Bildschirm, okay, was ist das Ergebnis?
Und lebst weiter.
Ja, an deinem Bildschirm. Jede Einheit, das sind Menschenleben. Jeder Soldat ist uns wichtig. Und das unterscheidet uns von den Russen. In diesem Kampf gibt es sehr viele Opfer. Gerade heute bei der Offensive. Aber das wird nicht so gemacht wie bei den Russen, Fleischwolf-Taktik, nein. Es wird bedacht gemacht und wenn wir sehen, okay, dazu sind wir jetzt nicht bereit, das würde uns zu viele Menschenleben kosten, wir müssen dann Taktik ändern. Es war vor 5 Monaten nicht so klar, wie groß sind die Minenfelder.
Sie sagen gerade nicht, die Menschen in den Fleischwolf schicken, als so ein sogenannter Fleischwolf galt Bachmut. Bachmut ist von der Ukraine lange, viele Monate verteidigt worden. Mit Bachmut ist auch der jetzt angeblich zu Tode gekommene Jewgeni Prigoschin eng verbunden. War es möglicherweise ein Fehler, Bachmut so lange zu halten, beziehungsweise so viele Soldaten an diesem Platz zu stationieren?
Es ist nicht mehr zu entscheiden über die Kriegstaktik, aber was uns unsere Soldaten und Generäle auch gesagt haben, Russen haben sehr viele Kräfte verloren. Wir auch, aber diese Position zu halten war sehr wichtig für die ganze Frontlinie. Stellen Sie sich vor, ich gehe hier in einem Edeka-Laden und sehe, da steht eine Flasche ukrainischer Sekt. Ich nehme diese Flasche, schaue auf die Rückseite und dort steht Artemivsky Winery, Bachmut. Ja. Die Stadt gibt es nicht mehr.
Die gibt es nicht mehr.
Die Winery auch nicht.
Das Interview der Woche mit Alexej Makejew, dem ukrainischen Botschafter in Deutschland. Herr Makejew, wir haben auch eine Nacht hinter uns an diesem Donnerstag, an dem wir jetzt hier das Gespräch führen, da in den USA sich die Präsidentschaftskandidaten der Republikaner vorgestellt haben, alle außer Donald Trump. Die USA haben allein im vorigen Jahr über 100 Milliarden US-Dollar Hilfe für ihr Land geleistet. Macht man sich in Kiew Sorgen, dass es unter einem neuen Wiederpräsidenten Donald Trump damit vorbei sein könnte? Wäre das sozusagen eine Todesnachricht für die Ukraine?
Ich kenne mich nicht besonders gut im amerikanischen Verhältnissen, aber ich weiß ganz genau, dass wenn wir über die Zukunft, über Regierungen und Präsidenten denken, wir unterschätzen sehr, was darüber Menschen denken. Die Solidarität hier in Deutschland, diese fantastische Solidarität mit der Ukraine, widerspiegelt sich nicht ganz in den Entscheidungen von der Regierung. Also hätte man auf die Deutsche mehr gehört, hätte man viel stärker unterstützen können auf
der Regierungsebene. Muss ich jetzt aber mal einhaken, wenn wir jetzt über die Taurus-Marschflugkörper zum Beispiel sprechen, dann ist eine knappe Mehrheit der Deutschen gegen diese Lieferung.
Gut, zu Taurus ist es auch wichtig, dass die Politiker nicht von Umfrage werden leiten lassen, sondern das als Zeichen nehmen, okay, hier muss nachgehakt werden, wir müssen den Menschen erklären, warum es so wichtig ist.
Und Sie haben die Hoffnung, dass die Bundesregierung, dass der Kanzler Olaf Scholz das tut?
Ich habe diese Hoffnung und wir arbeiten daran. Wir sind in einem sehr pragmatischen und inhaltsreichen Gespräch mit der Bundesregierung, weil ich komme als Botschafter und ich erkläre ganz klar, warum es so wichtig ist, jetzt die russische Zuliefererinfrastruktur zu zerstören, damit die Depots mit Waffen und Munition von uns vernichtet werden können, damit wir auch vorrücken können. Aber zurück zu Amerika. Ich glaube, die Amerikaner verstehen sehr gut, was Freiheit heißt. Und warum für diese Freiheit gekämpft werden muss. Ich hoffe sehr, dass bei den amerikanischen Wahlen Außenpolitik und Sicherheitspolitik doch eine etwas größere Rolle spielen wird als üblich. Und ich glaube, das ist die Zeit für richtige Führungspersönlichkeiten, Führungsrolle zu zeigen, nicht zu verstecken hinter Umfragen, sondern sagen, ich glaube, das ist richtig. Diese Führungsrolle hat man im Zweiten Weltkrieg gebraucht, um Nazis zu besiegen. Ich glaube, Vergleich hier mit dem Zweiten Weltkrieg für die Ukraine ist immer da.
Wenn wir mal wegkommen vom Schlachtfeld sozusagen auf ein anderes Feld, was wirklich so wichtig ist und von dem alles abhängt, nämlich das Diplomatische. Es gab einen wirklich großen, wichtigen Start, wenn man so will, in Jeddah vor ein paar Wochen, als sich tatsächlich über 40 Länder an einem Tisch versammelt haben, ohne Russland. Aber zumindest ist ja eins gelungen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Ukrainer, dass ihre Vertreter ihres Landes tatsächlich mal darlegen konnten, was ist eigentlich wichtig für sie. Wenn wir uns das anschauen, wie die Haltung der ukrainischen Bevölkerung ist auf einen möglichen Friedensschluss. Da muss ich mal drei Zahlen nennen. 90% der Menschen in der Ukraine sagen, sie sind gegen Gebietsabtretungen an Russland. Also eine riesengroße Mehrheit. 3/4, genau 74%, würden sich nicht bereit erklären, auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten. Und 80% wollen auf gar keinen Fall, dass hinterher nach einem Krieg die ukrainische Armee kleiner wird. Das klingt alles ziemlich kompromisslos. Wo gibt es Verhandlungsmasse? Wie kann sowas gelingen, dass ein Friedensschluss tatsächlich erreicht wird?
Ein wichtiger Punkt bei den Verhandlungen: Du darfst nicht in die Verhandlungen gehen und rote Linien ziehen und sie veröffentlichen. Und du darfst nicht in die Verhandlungen gehen mit einer Kompromissbereitschaft, wenn du angegriffen bist. Wenn es ein Streit ist, wenn du glaubst, wir alle mit einem Partner, was auch immer, ein Vertrag zwischen Ukraine und Deutschland wird uns zeichnet oder zwischen Deutschland und Japan. Und man kommt im guten Gewissen, also wir müssen jetzt den Weg finden, um uns das Leben besser zu machen, unseren Menschen. Hier geht es um Vernichtung. Und Russland und leider russische Bevölkerung wollen überhaupt keine Ukraine. Und in diesem Zusammenhang geht man nicht ins Gespräch mit einer Kompromissbereitschaft. Das ist für uns überlebenswichtig. Das haben auch sehr viele Partner jetzt verstanden. Und es wird kein Druck auf uns geübt, jetzt mit Russland ins Gespräch zu kommen. Das haben wir auch in Jeddah gesehen, über 40 Nationen ohne Russland. Ein klarer Plan des Präsidenten, 10-Punkte-Friedensformel des Präsidenten. Und einer der letzten Punkte heißt, wie wir es vermeiden können, dass solche Kriege in der Zukunft überhaupt möglich sind. Was müssen wir in dem gesamten internationalen System ändern, damit Vereinigte Nationen ins Spiel kommen und etwas Brauchbares machen? Ich glaube, in diesen Gesprächen sind nicht nur Ukraine oder Europäische Union interessiert, also die ganze Welt. Und das ist noch eine wichtige Botschaft an diejenigen, die Verhandlungen oder mehr Diplomatie fordern. Es gibt diese Diplomatie. Und gerade die Gespräche zwischen außenpolitischen Beratern, von uns wird geführt vom Leiter des Präsidialamtes André Yermak, auch von deutscher Seite Jens Plöttner ist immer mit dabei, Jake Sullivan, Vereinigte Staaten, Tim Barrow, United Kingdom. Also ja, all die Sicherheitsberater. Das sind sehr wichtige Punkte, damit auch die anderen Länder, auch von Afrika, Lateinamerika, China, haben sie gesagt, mit an den Tisch kommen und schauen, es ist auch in unserem Interesse.
Gibt es einen nächsten Treffpunkt? Gibt es eine nächste Station sozusagen, wo man wieder redet?
Es wird jetzt diskutiert. Auch
September waren wir im Gespräch.
Ne? Ja, und wir beabsichtigen auch, ein Friedenssummit vorzubereiten. Wir sind jetzt noch nicht so weit, weil wir möchten viel mehr Länder mit ins Boot ziehen. Und dafür arbeiten wir in der Ukraine, dafür laden wir die in Kiew ansässigen Botschafter von anderen Ländern. Und wir versuchen zu jedem der 10-Punkte-Plan Länder finden, die sagen, okay, zum Beispiel Energiesicherheit.
Sind die BRICS-Länder, also Brasilien, Russland klammern wir jetzt natürlich mal aus, China, Indien, Südafrika, sind das noch Ansprechpartner für Sie? Oder haben Sie das Gefühl jetzt nach diesem Gipfel in dieser Woche in Südafrika, dass die BRICS-Länder eigentlich verloren sind für die Ukraine?
Wir sind im Gespräch mit all diesen Ländern. Brasilien und China waren in Jeddah, schon ein guter Punkt.
Jetzt würde ich gerne noch mal mit einer Zahl kommen. Wir haben gerade Zahlen besprochen im Zusammenhang mit den Friedensverhandlungen. Es gibt eine Zahl, die ein bisschen was aussagt zur Befindlichkeit in der ukrainischen Innenpolitik. Nur noch knapp 49% der Ukrainer bewerten positiv, wie das Land sich im Inneren entwickelt. Und das hat unter anderem wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es weiter Korruption gibt. Es gab jetzt einen großen Korruptionsskandal, dass Beamte in Wehrkreiskommandos Menschen für hohe Summen vor dem Einzug in die Armee bewahrt haben. Also ein richtig schwerer Korruptionsskandal. Das Thema Korruption ist also nach wie vor ernst. Es gibt aber auch eine große Unzufriedenheit in den Regionen, weil da die Menschen sagen, wir haben eigentlich etwas ganz Neues geschaffen in der Ukraine in der Zeit der Unabhängigkeit, nämlich, dass sich Regionen selbst verwalten, dass es dort eine große demokratische Mitarbeit der Bevölkerung gibt, bis in diese unteren lokalen, kommunalen Ebenen, die jetzt aber von Militärverwaltern sozusagen beherrscht werden, die allesamt von Präsident Zelensky ausgewählt wurden. Meine Frage ist, erlebt die Ukraine im Verlauf dieses Krieges, dass sie wieder weniger demokratisch wird?
Ganz im Gegenteil. Man hat etwas ganz Tolles an dieser Demokratie entdeckt, dass eigentlich alle demokratischen Parteien sagen, wir werden unsere Streitigkeiten jetzt an die Seite schieben und wir müssen uns konzentrieren und miteinander zu arbeiten, um Staatsbudget so zu füllen, damit der Armee geholfen wird. Ich verstehe, dass in normalen Umständen wäre es natürlich toll, wenn die Region, zum Beispiel Region Bachmut, selber entscheidet, wo das Geld fließt. Aber es muss verteidigt werden. Und nicht Region Bachmut entscheidet, ob dort, oder Region Dnipro entscheidet, ob dort ein Flugabwehrsystem steht und wo genau dieses System steht. Das sind eigentlich Dinge, die vielleicht für einen Deutschen nicht ganz klar ist, aber es gibt diese Einschnitte natürlich. Es ist nicht so einfach, wie es in einem normalen Leben. Aber hier, Sie haben auch Thema Korruption angesprochen. Das wäre ein Skandal, wenn es aufgedeckt worden wäre und dann nichts mehr folgt.
Voll klar.
Und Präsident hat gesagt, okay, jetzt ändern wir die Zusammensetzung und wir werden jetzt ganz gezielt dieses Problem angehen, damit das nicht verkauft wird und damit nicht diese Papiere verkauft werden.
Einberufungsbefehle
verkauft werden. Das zeigt, das System funktioniert.
Ich möchte auf einen wenig bekannten Aspekt noch zu sprechen kommen. Der betrifft den Reichtum der Ukraine. Die Ukraine ist wirklich ein sehr reiches Land, was im öffentlichen Bewusstsein auch international gar nicht so bekannt ist. Die Ukraine hat Titan in großem Umfang, Lithium und seltene Erden, Kobalt, Kupfer, andere Sachen, die zum allergrößten Teil aber erst noch gehoben werden müssen. Und eine Woche vor der russischen Invasion hat es einen Artikel gegeben von der ukrainischen Nationalen Akademie der Wissenschaften. Und darin stand, die Ukraine hat große Chancen, einer der führenden Lithiumproduzenten zu werden. Wie geht es Ihnen, als Sie das gehört haben? Könnte das tatsächlich sein, dass der Rohstoffreichtum für Russland ein Grund war, ihr Land zu überfallen? Hat das also Putin auf diesen Reichtum der Ukraine abgesehen?
Die Vorkommen an seltenen Erdmetallen im ukrainischen Erdinneren, nach unseren Angaben und nach Angaben europäischen Experten, belaufen sich auf 27 Billionen Euro vom Wert. Es geht um Lithium, Titan, Mangan und Bauxit. Das ist noch nicht erforscht. Und natürlich der Bedarf von der heutigen Industrie an diesen Metallen ist besonders groß.
Stichwort Energiewende,
Elektromobilität. Wir gehen dann auch Richtung grüne Energie und Wasserstoffenergie und was auch in der Ukraine als grün bezeichnet wird, auch die Atomkraftwerke in der Ukraine, weil das ist eigentlich der größte Teil der in der Ukraine produzierten Energie wird in den Atomkraftwerken produziert. Leider, wie Sie wissen, haben Russen den größten Atomkraftwerk Saporischschja jetzt unter seiner Kontrolle, haben es auch möglicherweise vermint. Und das ist eine Riesengefahr. Aber Ukraine ist auch in der Lage, Energie zu exportieren. Und das haben wir für ein paar Wochen, glaube ich, in diesem Sommer schon gemacht.
Nochmal zurück zu diesem Rohstoffreichtum. Halten Sie das für möglich, dass das für Russland ein Kriegsgrund war?
Nein, das ist zu kleinlich für Russland. Dort herrschen solche Begriffe wie Ukraine gehört zu uns. Ukrainer gibt es nicht, das sind alles Russen. Ukrainische Sprache gibt es auch nicht, das ist ein Dialekt der russischen Sprache. Deswegen gehört es alles uns, mit Lithium und Kobalt inklusive.
Herr Botschafter, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.